Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei, und ich habe heute ein Thema herausgesucht, das viele vielleicht kennen und viele interessiert, aber mein Studiogast ist gerade noch nicht eingetroffen, und deswegen werden wir die Wartezeit ein bisschen mit Musik überbrücken, und der nächste Titel heißt Another Arms.
TV used to be here beside me, used to be your arms around me, your body on my body. When the world means nothing to me, another's arms, another's arms. When the pain just rips right through.
Ich hier auf Radio Frei, und heute jetzt ist mein Gast eingetroffen, und ich freue mich, dass ich hier im Studio begrüßen kann Herrn Thomas Hutt. Herzlich willkommen, Herr Hutt.
Guten Morgen.
Schön, dass es noch geklappt hat. Und wir wollen heute vorstellen den Weißen Ring, die Außenstelle Erfurt. Der Weiße Ring ist ja allgemein bekannt, Sicherlich wissen auch viele Hörerinnen und Hörer, was er tut und was er alles leistet. Wir möchten also oder wir wollen heute in der Sendung einfach mal darstellen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Außenstelle Erfurt im Weißen Ring hier zu tun haben, welche Tätigkeiten sie verrichten und wem sie helfen können. Aber vielleicht mal, Herr Hutt, wie hat das mit dem Weißen Ring hier in Erfurt angefangen? Ging das gleich nach der Wende los? Gab es da Kapazitäten? Gab es Voraussetzungen, die eine Gründung einer Stelle hier in Erfurt oder in Thüringen erleichtert haben?
Es ging tatsächlich gleich nach der Wende los, weil damals ein berufstätiger Mensch aus Hessen hierher kam, der dort schon im Weißen Ring mitgearbeitet hatte. Und der hat natürlich die Notwendigkeit erkannt, auch hier in der ehemaligen DDR Opfern von Straftaten Hilfe anzubieten. Das ist es ja, was wir tun, Opfern von Straftaten helfen. Und er hat einfach angefangen, hier sozusagen als Einzelkämpfer mal Opfern zu helfen, soweit sie sich an den Weißen Ring wenden wollten und schon davon gehört hatten. Das waren natürlich damals ganz wenige. Etwas später, 1991, ich war damals Generalstaatsanwalt und war schon lange Zeit Mitglied im Weißen Ring gewesen, kam die Bundesgeschäftsstelle auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich hier in Thüringen den Weißen Ring aufbauen wollte. Nun war das keine ganz einfache Entscheidung, weil ich ja gleichzeitig die Generalstaatsanwaltschaft aufgebaut habe und die Staatsanwaltschaften. Aber ich habe andererseits eben gesehen, wie dringend notwendig es war, den Weißen Ring auch hier in den neuen Ländern zu etablieren. Eigentlich beinahe noch notwendiger, als er im Westen je gewesen war, weil bis zur Wende den Opfern von Straftaten von staatlichen Stellen geholfen wurde. Und diese ganzen Strukturen brachen ja plötzlich weg mit der Wende. Und da war große Ratlosigkeit, große Hilflosigkeit, übrigens bei fast allen Fragen, die mit Behörden zu tun haben, mit Zuständigkeiten und so weiter. Und vor allem war niemand mehr da, der Opfern von Straftaten geholfen hätte. Ich habe also ja gesagt und habe dann angefangen, den Weißen Ring hier in Thüringen aufzubauen. Aufbauen heißt zunächst mal Räume für ein Landesbüro suchen. Die KOWO hat mir damals für 50 D-Mark pro Quadratmeter eine Ruine angeboten zum Beispiel. So war die Situation nach der Wende hier. Ich habe dann also Räume gefunden und habe dann angefangen, Mitarbeiter zu suchen. Zwei Hauptamtliche für die Geschäftsstelle, die es in jedem Land gibt. Und dann vor allem ehrenamtliche Mitarbeiter.
Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, ich habe zunächst, natürlich haben wir Anzeigen geschaltet und den Weißen Ring über Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht. Die Medien, die Zeitungen waren damals sehr offen für das Thema und haben sehr, sehr viel geschrieben über die Tätigkeit des Weißen Rings, über die Hilfen, die der Weiße Ring bietet. Und dadurch sind wir damals relativ schnell bekannt geworden und haben auch ziemlich schnell Mitstreiter gefunden, Ehrenamtliche. Und da komme ich dann nachher zu dem Thema Ehrenamtliche im Weißen Ring.
Also das ist eine ganz wichtige Basis, Ehrenamtlichkeit beim Weißen Ring. Und vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was muss man denn an Voraussetzungen mitbringen, wenn man im Weißen Ring in einer der Außenstellen mitmachen will?
Also das Besondere am Weißen Ring ist wirklich, und das hat Eduard Zimmermann damals sich sehr gut überlegt, dass die Hilfe ausschließlich ehrenamtlich erfolgt. Das heißt, bei uns gibt es keine hauptamtlichen Kräfte, die Opfern von Straftaten helfen. Das sind Ehrenamtliche, die speziell geschult und ausgebildet werden in vielen Lehrgängen und dann sehr, sehr gut wissen, was zu tun ist. Die Voraussetzungen, um Mitarbeiter im Weißen Ring zu werden, Ehrenamtlicher, sind einfach die Lernbereitschaft und die natürlich auch die Empathiefähigkeit, das heißt das Interesse daran, anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen da zu sein, die Hilfe dringend brauchen.
Trotzdem ist es ja eine besondere Art Hilfe, die diesen Menschen gewährt wird und da muss man sich sicherlich auch besonders vorbereiten und natürlich auch auf viele Dinge gefasst sein.
Ja, es ist manchmal natürlich psychisch sehr belastend, was man da erlebt und was man für Schicksale erfährt bei dieser Gelegenheit. Auch darauf muss man vorbereitet sein, wird man vorbereitet. Aber man wird natürlich in den Lehrgängen, in den Schulungen vor allem darauf vorbereitet zu wissen, mit welche Behörden sind für was zuständig, an welche Behörden muss ich mich wenden, welche Rechte hat ein Opfer, welche Rechte kann ich als Mitarbeiter des Weißen Rings für das Opfer geltend machen. Wie kann ich einschätzen, ob wir externe Hilfe brauchen, einen Rechtsanwalt einschalten müssen zum Beispiel. Da hilft dann der Weiße Ring auch. Oder ob das Opfer psychologische Betreuung braucht. Alle diese Fragen zu beurteilen, bedarf es natürlich einer ausführlichen, gründlichen Schulung, die eben die Mitarbeiter bei uns zunächst erhalten, bevor sie überhaupt in der Opferhilfe tätig werden dürfen.
Herr Rütt, wenn wir jetzt schon gerade mal bei der Arbeit sind, wie muss man sich die Arbeitsweise des Weißen Rings hier auf Ihrer Außenstelle vorstellen? Gibt es da regelmäßige Sprechstunden oder Sprechtage oder Informationsveranstaltungen? Wie läuft das?
Also der Weiße Ring ist so strukturiert, dass wir in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt in Thüringen eine Außenstelle haben. Es gibt ein Landesbüro, das sind die beiden hauptamtlichen Kräfte, die sitzen hier in Erfurt in der Schillerstraße, aber die machen keine Opferbetreuung, sondern die Opferbetreuung erfolgt in den Außenstellen. Das heißt, wer Opfer einer Straftat wird, wendet sich entweder direkt an die Außenstelle oder an die zentrale Notrufnummer des Weißen Rings. Wenn er sich an die Außenstelle wendet, ist das die Leiterin der Außenstelle, deren Nummer er über den Weißen Ring, über Internet oder auch übers Telefonbuch erfährt. Und diese Außenstellenleiterin kümmert sich zunächst mal drum, also bei uns ist es eine Frau hier in Erfurt, deswegen sage ich Außenstellenleiterin, klärt zunächst mal, worum geht's denn, was ist passiert, und nimmt dann entweder selbst weiteren Kontakt mit dem Opfer auf, also besucht das Opfer, oder schickt einen der ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Außenstelle dorthin. Das sind im Moment 7 ehrenamtliche aktive Mitarbeiter, die in der Opferhilfe in Erfurt tatsächlich tätig sind.
Und welche oder was für Fälle dort beraten werden und wie viele vor allem im Jahr bearbeitet können, das erfahren Sie nach der nächsten Musik. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie auch anrufen. 737 4x8, das ist die Nummer. Und wir machen weiter mit dem Titel Hero von der Family of the Gear.
Radio frei Stadtgespräch.
Im Stadtgespräch hier auf Radio Frei geht es heute um den Weißen Ring in Erfurt, und Gast im Studio ist Herr Thomas Hutt, der den Weißen Ring in Thüringen mit aufgebaut hat. Herr Hutt, Sie haben schon gesagt vorhin, die Struktur, es gibt also einen Landesverband und viele Außenstellen.
Es gibt in jedem Landkreis und in jeder Stadt in Thüringen eine Außenstelle, in jeder kreisfreien Stadt. Und es gibt den Landesbeauftragten, oder jetzt heißt er Landesvorsitzender. Das war, wie gesagt, damals ich, und das ist jetzt Frau Marion Walzmann, die Landtagsabgeordnete und frühere Ministerin. Marion Walzmann ist Landesvorsitzende des Weißen Rings. Sie ist sozusagen Chefin dieses kleinen Büros mit im Moment nur noch einer Stelle insgesamt. Das ist also eine ganz schlanke Struktur, die wir haben. Es entstehen kaum Verwaltungskosten beim Weißen Ring, weil die eigentliche Arbeit, die Opferarbeit, eben ehrenamtlich gemacht wird. Und das ist nun nicht so, dass der Eduard Zimmermann sich überlegt hat, wie können wir das am kostengünstigsten gestalten, Opferhilfe, wie sparen wir Geld, da sparen wir die Gehälter, sondern er hat völlig richtig erkannt, dass es in der Bevölkerung eine große Bereitschaft gibt, Opfern zu helfen, ehrenamtlich zu helfen, von Menschen, die berufstätig sind oder berufstätig waren und noch zur Freizeit haben, Freiräume, um eben auch was für andere zu tun. Und das ist nun einfach etwas ganz anderes, ob jemand seinen Job tut und innerhalb der Dienststunden nun auch mal für Opfer zuständig ist, oder ob jemand aus Empathie, aus Verständnis für die Probleme von Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, freiwillig in seiner Freizeit hilft und dann auch nicht auf die Uhr guckt und auch nicht sagt, jetzt ist Kaffeepause oder jetzt habe ich Feierabend, sondern eben wirklich für das Opfer dann ganz viel Zeit sich nimmt und nur für das Opfer da ist.
Und dabei wahrscheinlich nicht nur Siege feiert, sondern auch Niederlagen hinnehmen muss.
Niederlagen natürlich insofern, als wenn der Weiße Ring eingeschaltet wird, die Straftat immer schon begangen ist. Das heißt, unser eigentlicher Grundsatz, Vorbeugen ist besser als Heilen, der ist richtig. Der Weiße Ring macht auch sehr viel Präventionsarbeit.
Da kommen wir nachher nochmal drauf, da möchte ich noch ein bisschen
aber die Hilfe, die setzt natürlich immer dann ein, wenn schon etwas geschehen ist, das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist. Und dann ist es in der Tat manchmal eben sehr schwer, den Menschen wieder ins Leben zurückzuhelfen zunächst mal. Und deswegen steht im Vordergrund der Arbeit des Weißen Rings auch wirklich das persönliche Gespräch, zuhören, mit den Menschen reden, was ist geschehen, was fehlt ihnen, wie geht's ihnen, welche Hilfe brauchen sie denn? Das mal zunächst herauszufinden. Wir müssen uns vorstellen, vor allem bei schweren Straftaten, die Menschen sind stark traumatisiert. Das ist nicht so, wie wenn sie jetzt irgendjemand auf der Straße ansprechen und fragen, wie geht's ihnen? Und
die öffnen sich auch nicht, die haben auch kein Vertrauen zu anderen.
Die öffnen sich auch nicht sofort. Manchmal ist ganz schwer, den Zugang zu finden überhaupt. Andere, die quellen direkt über, die wollen das alles schnell loswerden, was sie da erlebt und erfahren haben. Und in jedem Fall ist es so, dass man eben gute Nerven braucht, um das überhaupt zu ertragen, was man bei der Gelegenheit erfährt. Und ich sage Ihnen, es wird ja oft behauptet, die Medien bauschen das alles auf mit der Kriminalität. Das Gegenteil ist der Fall. In der Zeitung steht viel weniger, als wirklich passiert im Leben.
Das heißt also, die Außenstellen haben also auch einen richtigen Bedarf zu decken. Das heißt, überall sind wahrscheinlich auch noch Dunkelziffern, Menschen, die von Kriminalität oder Gewalt betroffen sind, die sich gar nicht an den Weißen Ring wenden.
So ist es. Natürlich wenden sich an uns nur die, die zunächst mal überhaupt erfahren haben, dass es den Weißen Ring gibt und dass der Weiße Ring unentgeltlich hilft. Es kostet ja nichts bei uns. Und in der Regel erfolgt das bei der Polizei, diese Information. Wenn die Menschen nicht schon wissen, es gibt uns, dann können sie bei der Polizei so ein Faltblatt bekommen, wo auch dann die Telefonnummer der Außenstelle mit drin steht. Und sie werden informiert, dass ihnen da geholfen werden kann. Nicht immer klappt das, deswegen erfahren viele Opfer auch gar nicht, dass sie diese Hilfe hätten haben können. Und auch nicht alle, die davon erfahren, wenden sich dann hinterher an uns. Also es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Kriminalität, die bei uns sozusagen sich da niederschlägt in Opferfällen.
Aber der Weiße Ring kann in fast jedem Fall helfen. Oder gibt es Fälle, wo Sie sagen, um Gottes Willen, da sind wir überfordert, das geht nicht?
Also wir sind eigentlich nie wirklich überfordert, aber wir sehen natürlich, dass es für viele Fälle Institutionen gibt, die spezialisiert sind auf die Hilfe für solche Opfer. Wenn zum Beispiel ein Kindesmissbrauch, und das ist bei uns in der Außenstelle Erfurt die größte Opfergruppe, missbrauchte Kinder. Wenn Kindesmissbrauch vorliegt, dann setzen wir uns natürlich mit einem Kinderhilfsdienst in Verbindung. Die sind spezialisiert auf den Umgang mit Kindern und können denen, sage ich mal, noch besser helfen als wir, weil wir haben es eben mit allen Bevölkerungsgruppen zu tun. Oder wenn wir merken, dass jemand stark traumatisiert ist, dann suchen wir natürlich einen Psychologen, der zunächst mal da eine Erstberatung und Betreuung übernimmt, bis das mit der Krankenkasse dann später vielleicht alles geklärt wird. Das übernehmen wir dann zunächst mal, auch die Kosten, einfach um schnell zu helfen.
Also der Regelfall ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass jemand, der Opfer einer Straftat geworden ist, dass er von der Kriminalpolizei oder von der Beratungsstelle erfährt, geh mal zum Weißen Ring, die können dir an der Stelle weiterhelfen.
So ist es, ja. So,
und dann gibt es aber auch ein Telefon, ein Notruftelefon, wo jemand, der jetzt nicht unmittelbar oder der gleich nach einer Straftat vielleicht sich an Sie wenden möchte, da gibt es eine Telefonnummer. Können Sie die sagen?
Das ist das Allerbeste, weil natürlich auch nicht jeder überhaupt zur Polizei geht nach einer Straftat, ja, und Strafanzeige erstattet. Und deswegen sage ich mal, die bundesweite Notrufnummer, das sogenannte Opfertelefon, das rund um die Uhr besetzt ist und kostenfrei zu erreichen ist, das ist die Nummer 116006. Also 116006, kostenfreie bundesweite Rufnummer, Opfertelefon. Und dort erfährt dann das Opfer, wie die Nummer der Außenstelle ist, und es wird dorthin sozusagen weitergeleitet, und auch die Außenstelle wird informiert und kann sich ihrerseits mit dem Opfer in Verbindung setzen.
Herr Rütt, wie ist es denn, wenn Sie dann oder wenn Ihre Mitarbeiter mit dem Opfer Kontakt aufgenommen haben, muss dann jeder Schritt, der dann weiter unternommen wird, muss der dokumentiert werden oder wie läuft
das? In der Tat, ja, das wird bei uns wird sofort so ein Opferbogen angelegt und dann wird jeder Schritt, jedes Gespräch und auch jede finanzielle Leistung natürlich dokumentiert. Das ist die finanziellen Leistungen, das ist sowieso evident, dass das notwendig ist, das auch zu dokumentieren, weil das ja alles überprüfbar sein muss. Und aber auch die Gespräche und die Zeit, die wir dafür aufwenden, das alles wird tatsächlich in jedem Einzelfall sorgfältig dokumentiert.
Wie vielen Menschen können Sie als Außenstelle Erfurt im Jahr helfen?
Ich habe die Zahlen von 2014 mal mitgebracht. Damals haben wir insgesamt 63 Fälle gehabt, also 63 Opfern helfen können. Dazu kommen dann noch 21 Fälle, wo Leute angerufen haben und das schon am Telefon geklärt werden konnte und ihnen irgendein Hinweis gegeben werden konnte oder so. Das wird dann nicht dokumentiert. Dokumentiert werden eben die Fälle, in denen wirklich eine persönliche und intensivere Betreuung auch stattfindet. Das waren 63 Fälle, die von unseren 7 aktiven ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut wurden. Und in dem Zusammenhang sind in Erfurt im letzten Jahr also auch 11.000 Euro dann an direkten Hilfen an die Opfer geflossen. Das ist einmal der Beratungscheck für einen Rechtsanwalt, damit die Opfer sofort sich anwaltlich beraten lassen können. Und das sind eben auch finanzielle Hilfen, also Bargeld in Fällen, in denen das notwendig ist. Denn allein im letzten Jahr waren wieder 4 Eigentumsdelikte auch dabei. Das heißt, da ist jemand der Geldbeutel oder die Handtasche geraubt worden und die ganze Rente war weg. Da muss sofort geholfen werden. Und bevor da irgendwie staatliche Institutionen überhaupt tätig werden können, hilft der Weiße Ring eben auch mit Bargeld in solchen Fällen.
Also relativ unbürokratisch dann auch.
Ja? Völlig unbürokratisch. Ja.
Okay. Herr Huth, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Wir wollen dann im nächsten Teil mal zu dem Kapitel kommen, das Sie vorhin schon mal angedeutet haben. Vorbeugung, was kann der Weiße Ring dort leisten? Und wir machen weiter mit Musik. Rod Stewart liegt auf mit Human.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Stadtgespräch hier auf Radio frei, heute mit dem Thema Weißer Ring in Erfurt. Gast im Studio ist Herr Thomas Huth, der den Weißen Ring in Thüringen mit auf die Beine gestellt hat. Und wir wollten jetzt ein bisschen den Blick werfen, Vorbeugung. Herr Huth, Sie hatten gesagt, der Weiße Ring tritt ja erst dann ein, wenn eine Straftat begangen worden ist, wenn ein Opfer sich bei Ihnen meldet. Sie möchten aber, das ist Anliegen der Organisation, auch vorbeugend tätig werden. Was kann man denn dann mit der Struktur, die also auf Ehrenamtlichkeit im Wesentlichen beruht, was kann man da in Richtung Vorbeugen tun?
Also ehrenamtlich wird bei uns die Opferhilfe geleistet. Die Vorbeugung, das macht die Bundesgeschäftsstelle zusammen mit der Polizei, mit den polizeilichen Beratungsinstitutionen. Und da handelt es sich in erster Linie, sage ich mal, nicht ausschließlich, aber in erster Linie um gedruckte Materialien zum Thema Vorbeugung. Also ganz aktuell in der Ferienzeit vorher treten wir mit Flyern oder auch mit Publikationen in die Öffentlichkeit. Wie schütze ich mich jetzt, wenn ich in Urlaub verreise? Wie schütze ich mein Haus? An was muss ich denken? Oder Sie haben vielleicht auch schon mal gesehen in Schwimmbädern die Plakate des Weißen Rings. Da achten Sie auf Ihr Eigentum oder auch in anderen Institutionen an öffentlichen Stellen sehen Sie oft solche Plakate, solche Aufkleber des Weißen Rings, die darauf hinweisen, einfach, dass man dran denken soll, sein Eigentum zu schützen. Es gibt dann ganz viele für spezifische Deliktsarten besondere Aufklärungsschriften, gibt welche, die sich an Kinder wenden, damit sie eben wissen, wie sie sich vor Missbrauch, der natürlich dort nicht so genannt wird, aber dort wird eben erklärt, wie man sich verhalten soll, damit man keine Probleme mit Erwachsenen bekommt, sage ich mal ganz vorsichtig. Solche Broschüren für spezielle Deliktarten gibt es und natürlich, wie schütze ich mich vor Betrug, wie gehen Haustürbetrüger vor oder Telefontrickbetrüger. Für alle solche Themen haben wir spezielle Druckschriften und überall dort, wo wir mit einem Stand in der Öffentlichkeit auftreten, am Tag der offenen Tür des Landtags oder am Seniorentag und so weiter, ist der Weiße Ring ja mit Stand da, haben wir solche Informationsmaterialien bereit, auch speziell für Senioren zum Beispiel Informationsmaterialien. Das ist eigentlich der Schwerpunkt der Vorbeugung. Wir haben aber auch schon Straßentheater gemacht, im letzten Jahr übrigens hier in Erfurt. in diesem Jahr jetzt in Erfurt an zwei Stellen mal, wo ganz konkrete Szenen vorgespielt wurden von Professionellen, von Schauspielern in dem Fall, dann hinterher mit der Bevölkerung diskutiert wurde, wie muss man sich verhalten,
Erinnern. Ja, wo die Leute, wo einige passiv daneben gestanden haben und zugeguckt haben und andere haben zugepackt. Ne?
Die meisten haben leider nur da gestanden und nichts gemacht, obwohl es wirklich nicht erkennbar war, dass es sich um eine gestellte Szene handelt. Also man hätte eigentlich helfen müssen, aber einige wenige haben tatsächlich auch eingegriffen. Und sehr, sehr entschlossen und couragiert sind die dazwischen gegangen. Und an der Stelle haben wir es dann abgebrochen und haben dann mit den Anwesenden, mit dem Publikum ausgewertet, was ist eigentlich jetzt hier passiert.
Diese Broschüren, die Sie dort anbieten, die werden natürlich von irgendwelchen Institutionen oder Fachkräften erarbeitet. Die müssen Sie nicht selbst erarbeiten.
Die werden teilweise von den Fachleuten des Weißen Rings. Im Weißen Ring sind ja in den Beiräten sehr, sehr viele Fachleute, also Strafrechtler, Psychologen, Psychiater, aus vielen Wissenschaftsgebieten Fachleute sind in Beiräten beim Weißen Ring tätig und die beraten natürlich zu solchen Broschüren und dann werden in der Tat professionelle Fachleute eben eingeschaltet. Und die Zusammenarbeit mit der Polizei ist uns eben auch sehr wichtig mit den polizeilichen Präventionsprogrammen. Deswegen ein Teil dieser Broschüren enthält auch beide Aufdrucke, Weißer Ring und Polizei.
Gut, der Weiße Ring hat natürlich auch eine informative Internetseite www.weißer-ring.de und da kann man also auch die einzelnen Hilfsmöglichkeiten und die Angebote des Weißen Rings ansehen oder einziehen. Ich habe mir aus dieser Rubrik, da steht eine Rubrik, so helfen wir, Opferhilfe haben wir genannt, vorbeugen, dann kommt ein Bereich Hörbehinderung. Mit dem konnte ich nichts anfangen. Was ist damit gemeint?
Ja, gut, es gibt eben auch Menschen, die behindert sind und dann Opfer einer Straftat werden und denen müssen wir auch helfen. Und das sind ja die unterschiedlichsten Behinderungen, mit denen wir es bei Opfern auch zu tun haben können. Und eines der Probleme kann natürlich sein, dass das Opfer hörbehindert ist. Und da müssen die Mitarbeiter einfach auch darauf vorbereitet sein, wie sie damit umgehen dann.
Das ist also dann nochmal ein spezieller Fall, wenn also behinderte Menschen Opfer einer Straftat werden und die sich dann vielleicht auch nur über Zweite oder Dritte an Sie wenden können.
Bei Hörbehinderten nicht unbedingt, die können ja auch selbst anrufen, aber wenn es natürlich Taubstumme sind, dann in der Tat, ja.
Sie sagten vorhin, dass also Kindesmissbrauch also eine der wichtigsten Beratungen ist, die Sie wahrnehmen können. Können Sie mit solchen Themen als Weißer Ring auch sich an Schulen wenden und dort präventiv arbeiten?
Das gehört in der Tat auch zum Bereich der Prävention, dass Mitarbeiter des Weißen Rings in Schulen gehen oder auch in andere Institutionen, auch in Senioreneinrichtungen natürlich. Und dort aufklärende Vorträge halten, damit bei Schulen die Kinder oder eben in Seniorenheimen die älteren Menschen wissen, wie sie sich vor Straftaten schützen können. Wir wollen ja nicht, dass, wie es zum Teil leider der Fall ist, die Senioren sich zurückziehen aus der Öffentlichkeit, aus Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Die Angst kann man ihnen teilweise nehmen, weil ältere Menschen eben überhaupt nicht überdurchschnittlich häufig, im Gegenteil, weniger als andere Opfer von Straftaten werden. Und zweitens, weil die Straftaten auf offener Straße nun eben nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme sind. Das ist auch bei den Sexualdelikten. Wir hatten auch 12 Fälle von Sexualdelikten, also sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung im letzten Jahr zu betreuen. Da muss man auch sagen, das ist nicht so, wie man sich das als Laie vielleicht vorstellt, dass die Frauen auf offener Straße überfallen und vergewaltigt werden. Das geschieht wirklich ganz, ganz selten in der Öffentlichkeit. Die meisten Sexualdelikte, Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen erfolgen im häuslichen Bereich durch Bekannte oder entfernte Verwandte oder so. Oder eben am Arbeitsplatz auch mal und jedenfalls in eigentlich vertrauten Umgebungen. Der Fall, dass draußen in der Öffentlichkeit, auf der Straße oder in einem Park eine Frau überfallen wird, ist Gott sei Dank in Erfurt, ich spreche jetzt immer über Erfurt bei diesen Statistiken, wirklich eine ganz seltene Ausnahme. Man muss davor sich nicht abhalten lassen, in die Öffentlichkeit zu gehen.
Also das ist ganz wichtig. Man muss also auch das Opfer den ersten Schritt tun, um auf sie zuzukommen. Das kann man ihnen oder kann man demjenigen nicht abnehmen. Dieser Schritt muss gegangen werden und dann muss natürlich da vom Weißen Ring auch das entsprechende Vertrauen aufgebaut werden, um dem Opfer dann auch helfen zu können.
So ist es. Der Datenschutz verbietet es ja, dass die Polizei uns direkt die Daten von Opfern gibt, die zur Polizei kommen und sagt, hallo Weißer Ring, da war gerade einer, der ist beraubt worden, könnt ihr euch mal dieses Mannes annehmen. So geht's eben nicht, das verbietet der Datenschutz.
Herr Ruth, haben Sie Erkenntnisse darüber, wie nachhaltig so eine Hilfe ist?
Die Hilfe ist ja absolut in jeder Hinsicht nachhaltig, also finanziell, weil wir eine finanzielle Notlage beseitigen können, was den Beratungsbedarf betrifft, weil wir den Beratungsbedarf notfalls eben mit Fachleuten, mit Rechtsanwälten unter anderem gemeinsam vollständig decken. Das heißt, das Opfer weiß ganz genau dann, was zu tun ist und so weiter, Formulare auszufüllen sind. Ich denke ans Opferentschädigungsgesetz zum Beispiel. Helfen wir natürlich auch beim Ausfüllen und auch sonst beim Kontakt mit Behörden. Überhaupt gehört es ja zu den Haupthilfsangeboten des Weißen Rings, nicht jetzt mit Geld zu helfen. Das tun wir auch, aber im Vordergrund steht wirklich das persönliche Gespräch und dann die unmittelbare Hilfe und Unterstützung, zum Beispiel auch, wenn es dann um den Prozess geht, wo das Opfer als Zeuge aussagen muss, dass man das Opfer darauf vorbereitet, auf die Situation, die es dort erwartet, und dass man, wenn es notwendig erscheint, eben auch das Opfer dorthin begleitet in den Gerichtssaal und damit es nicht ganz allein dort ist, wenn es keinen Rechtsanwalt hat.
Herr Hutt, haben Sie jetzt die vielen Tätigkeiten geschildert. Es gibt ja auch da, wenn Sie finanzielle Hilfe leisten können oder der Weiße Ring das tun kann, Geldausgaben. Es muss ja eine Finanzierung zugrunde legen. Läuft das hauptsächlich über Spenden?
Das läuft also in der Tat ist so, zunächst muss ich mal sagen, vom Staat bekommt der Weiße Ring überhaupt nichts. Also der Weiße Ring wird nicht finanziell gefördert vom Staat. Die Mittel, die der Weiße Ring aufwendet, stammen alle aus Mitgliedsbeiträgen natürlich. Es sind über 50.000 Mitglieder im Bundesgebiet und wir würden uns freuen, wenn es mehr werden. Der Beitrag ist nicht hoch, 2,50 Euro im Monat kann sich eigentlich jeder leisten. Jeder Raucher sowieso sofort, wenn er aufhört. Und also die Spenden sind sehr wichtig. Der zweite ganz große Brocken sozusagen, Spenden und dann Bußgelder und Geldzuweisungen von Staatsanwaltschaften und Gerichten, die ja, wenn Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden, zum Beispiel in der Regel eine Geldauflage damit verbinden und dann entscheiden können, an wen die gehen soll. Und da finden viele Richter und viele Staatsanwälte, dass der Weiße Ring eine sehr gute Adresse ist, weil er eben Opfern von Straftaten hilft und deswegen das Ganze auch einen sinnvollen Bezug hat zu dem, was geschehen ist, zu der Straftat. Und weil meistens die Täter auch daran ganz gut erkennen, dass sie auch Menschen wirklich schwer geschadet haben mit ihrer Tat. Es ist ja oft so, gerade bei Raubüberfällen, dass der Täter das Opfer überhaupt nicht als Mitmensch wahrnimmt. Er sieht dort jemand, der eine Handtasche hat und sieht, dass das ein älterer Mensch ist, der sich wahrscheinlich nicht sehr wehren wird, rennt auf den zu, raubt die Handtasche und macht sich in dem Moment überhaupt keine Gedanken, was er dieser alten Frau vielleicht damit antut.
Reißt ihn vielleicht noch zu Boden, dass er noch verletzt wird langfristig, also so wie ich es bei einer Mitbewohnerin bei mir im Haus erlebt hat, die sich dann von diesem Sturz lange nicht erholt hat. Also ja. Das sind also auch so Folgen. Herr Hutt, erstmal vielen Dank. Wir machen nochmal eine kleine Musikpause und dann möchte ich einfach von Ihnen, es gibt ja auch oder mit Ihnen diskutieren, es gibt ja auch einige Forderungen, die der Weiße Ring an die Politik, an die Öffentlichkeit stellt, über die wollen wir uns dann im Folgenden mal verständigen. Und wir machen weiter mit Musik und die kommt von Future Island Seasons Waiting.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Stadtgespräch hier auf Radio Frei, heute mit dem Thema Der Weiße Ring in Erfurt. Gast im Studio ist Herr Thomas Hutt und wir wollen uns jetzt ein bisschen verständigen zu dem, was an Forderungen oder an die Politik, an Verwaltung, an Behörden und auch an die Öffentlichkeit gestellt werden vom Weißen Ring, denn Sie sind ja unmittelbar mit den Opfern vertraut, wissen, wie die Straftat entstanden ist und natürlich auch, wie das Opfer damit umgegangen ist. Was können Sie für Forderungen an die Politik stellen, vielleicht an die Gesetzgebung oder auch an die Behörden?
Also es war seit jeher schon bei Eduard Zimmermann, als er damals noch auch die Sendung XY ja gemacht hat und eben als er Vorsitzender des Weißen Rings war, immer ein wichtiges Anliegen, die Opferinteressen in der Politik stärker zur Geltung zu bringen, also rechtspolitisch auch tätig zu werden. Ich darf mal sagen, ich bin ja Jurist und als ich Rechtswissenschaft studiert habe, habe ich gelernt, das Opfer ist Objekt der Wahrheitsfindung. Das heißt, das Opfer wurde nicht als Mensch, der traumatisiert ist oder geschädigt ist durch die Straftat, wahrgenommen, sondern es war Beweismittel und Objekt, nicht Subjekt. Von dort bis zur heutigen Situation, wo der Verletzte im Strafverfahren eine wichtige Stellung hat und sich eines Anwalts bedienen kann, des Opferanwalts, und wo auch die Rechte als Nebenkläger stark ausgeweitet worden sind bei schwereren Delikten. Von dort bis dahin war ein ganz, ganz weiter Weg rechtspolitisch. Das waren ganz viele einzelne Gesetzesänderungen in kleinen Schritten, die der Weiße Ring mit ständigem Drängen und mit ständigem Hinweisen auf die Lücken im Gesetz und auf die Probleme und auch auf die Tatsache, dass es eben einfach menschenunwürdig ist, Opfer als Straftat nur als Beweismittel wahrzunehmen, im Lauf der Zeit erreicht hat und sowohl das erste Opferentschädigungsgesetz als auch das zweite Opferschutzgesetz und das zweite Opferschutzgesetz sind alle auf Initiative des Weißen Rings zustande gekommen, der einfach auch dann viele Abgeordnete im Bundestag überzeugen konnte, dass die Rechte der Opfer gestärkt werden müssen. Auch das Opferentschädigungsgesetz ist ja in dieser Zeit entstanden, ganz wenig bekanntes Gesetz übrigens. Viele Rechtsanwälte wissen leider nicht, dass es ein Opferentschädigungsgesetz gibt, nachdem eben bei schweren Straftaten die Opfer auch Anspruch auf staatliche Hilfen haben, bis hin zu einer Rente, wenn sie eben durch die Straftat erwerbsunfähig, berufsunfähig werden. Das sind alles ganz große Erfolge, die dazu geführt haben, dass heute die rechtliche Stellung der Opfer unvergleichlich viel besser ist als noch vor 40 Jahren. Vor 39 Jahren ist ja der Weiße Ring gegründet worden. Und es ist trotzdem natürlich so, dass der Weiße Ring auch weiterhin immer noch Verbesserungsbedarf sieht. Es war zum Beispiel bis vor nicht allzu langer Zeit noch so, dass im Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende das Opfer nicht als Nebenkläger auftreten durfte und seine Rechte nicht selbst wahrnehmen durfte. Das ist inzwischen jetzt auch auf ständiges und langes Drängen des Weißen Rings hin geändert worden. Es war auch gar nicht einzusehen, warum das Opfer gerade im Verfahren gegen Heranwachsende und Jugendliche, die ja nun eben bei den Gewalttätern eine starke Gruppe stellen, da seine Interessen nicht selbst vertreten konnte im Gerichtssaal.
Also wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, ohne den Weißen Ring hätte es diese ganze Gesetzgebung nicht gegeben.
Es ist tatsächlich so, ja. Das war erstens der Weiße Ring, die Idee, die dahinter steht und die Tatsache, dass 50.000, 60.000 Mitglieder sich für die Opfer von Straftaten engagieren und dass es ein bundesweites Netz gibt von Hilfsorganisationen, die alle Maßnahmen, die alle zusammen eben dazu beigetragen haben, dass die Situation von Opfern überhaupt erst ins öffentliche Bewusstsein gekommen ist. Früher wurde überhaupt nur vom Täter geredet und auch jetzt wird noch vielleicht zu viel vom Täter geredet und zu wenig vom Opfer, aber immerhin hat das Opfer heute eine unvergleichlich viel stärkere rechtliche Stellung.
Also da hat sich einiges getan, dank des Wirkens vom Weißen Ring. Und Herr Hutt, vielleicht blicken wir nochmal zurück jetzt hier auf Erfurt, auf die Außenstelle. Sie haben einige der Straftaten schon erwähnt, die hier in Erfurt dran sind. Ich glaube, ganz berühmt wird immer, oder da, wo die Medien aufmerksam werden, ist beim Enkeltrick. Ja, also wenn ältere Menschen da über den Tisch gezogen werden, welche anderen Straftaten haben Sie oder hat der Weiße Ring denn in den letzten Jahren oder im letzten Jahr noch beraten oder betreuen müssen.
Ja, also vielleicht nochmal, von den 63 Fällen waren 16 Fälle Missbrauch von Kindern die größte Opfergruppe bei uns gewesen. 12 sonstige Sexualdelikte, das heißt tatsächlich eben sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung von Frauen. Ein Tötungsdelikt, nur da liegt es natürlich immer daran, ob die Angehörigen jetzt wirklich meinen, sie brauchen Hilfe in der Situation und sich an den Weißen Ring wenden. Das eigentliche Opfer ist natürlich, dem kann ja bei Tötungsdelikten eben leider nicht mehr geholfen werden. 10 Fälle von häuslicher Gewalt. Dass häusliche Gewalt eine Straftat ist und nicht nur eine harmlose Auseinandersetzung unter Partnern, hat sich inzwischen auch herumgesprochen. Und immer mehr Frauen wenden sich in der Situation, meistens sind es ja Frauen, die sich an die Polizei wenden, dann an die Polizei und dann auch an den Weißen Ring. Und es sind 5 Fälle von Stalking. Auch Stalking ist ja nun Straftatbestand. Früher wurde das nur als Belästigung eben und unangenehm empfunden und wahrgenommen. Jetzt ist es Straftatbestand geworden und natürlich erstatten die Opfer da auch Strafanzeige und wenden sich dann auch an den Weißen Ring, der eben auch guckt, wie kann den Menschen geholfen werden. Auch da ist das persönliche Gespräch ganz, ganz wichtig und dass die Leute einfach wissen, sie können mit jemandem mal drüber reden, was da eigentlich passiert. 4 Eigentumsdelikte nur, das sind eben diese Handtaschenraubfälle und Ähnliches, sind kaum Wohnungseinbrüche. Menschen, denen in die Wohnung eingebrochen wird, sind zwar auch traumatisiert, sind auch Opfer, aber sie haben eine Versicherung, die finanziellen Dinge ausgleicht und in der Regel und wenden sich deswegen regelmäßig nicht an den Weißen Ring. Aber es gibt auch Fälle von Wohnungseinbruch, wo wir tatsächlich helfen, weil ein Hartz-IV-Empfänger, dem sein Handy und sein Geld beim Einbruch aus der Wohnung gestohlen wurden und noch ein paar andere Wertgegenstände, die einzigen, die er überhaupt hatte, dem haben wir im vergangenen oder in diesem Jahr, war das jetzt 2015, natürlich auch geholfen, indem wir ihm zunächst mal ein bisschen Geld gegeben haben, damit er überhaupt wieder über die Runden kommt für die nächste Zeit.
Das sind alles berührende Schicksale, Herr Hutt, die die einzelnen Mitarbeiter wahrscheinlich auch mit nach Hause nehmen müssen. Oder gibt es Trainings, dass sie also lernen, abzuschalten? Kannst du mir nicht vorstellen.
Ich glaube, kaum jemand kann abschalten. Aber wer das zu nah an sich ranlässt, wird natürlich auf Dauer der Aufgabe auch nicht gewachsen sein. Das heißt, es ist bei den Mitarbeitern schon so, dass sie lernen, damit auch umzugehen und das von sich selbst ein bisschen auf Distanz zu halten, indem sie eben sagen, das ist nun nicht mir passiert, das ist dem anderen Menschen passiert, ich will dem helfen und dem kann ich nur helfen, wenn ich nicht zu sehr emotional jetzt selbst mit ihm leide. Also jemand, der als Helfer nur da sitzt und weint, der kann nicht wirklich dem Opfer helfen.
Das ist aber eine schwierige Situation. Ich meine, man weiß ja als Helfer nicht, in welche Situation man kommt oder mit welcher Straftat man in Berührung kommt. Und dann ist das natürlich eine Herausforderung. Herr Hutt, auf eine Aktion möchte ich noch hinweisen. Es gibt ja am 22. März jedes Jahr den Tag der Kriminalitätsopfer. Da gibt es auch entsprechende Organisation oder Aktionen hier in Thüringen. Was läuft da meistens?
Ja, das macht jede Außenstelle ganz individuell und hat da zum Teil manche Außenstellen haben da sehr originelle und interessante Einfälle, wie man den Tag gestalten kann. Das Mindeste ist natürlich, dass man irgendwo öffentlich präsent ist und mit Informationsmaterial, zum Beispiel in Erfurt wäre das sicher am Anger, mal über die Arbeit des Weißen Rings informiert. Aber wir haben, glaube ich, am Tag des Kriminalitätsopfers eben auch diese Öffentlichkeitsaktion, dieses Straßentheater gemacht. Das sind so Gelegenheiten, wo man mal darauf hinweisen kann, dass es Opfer in unserer Gesellschaft gibt, Opfer von Straftaten und dass wir denen helfen.
Herr Hutt, was wünschen Sie sich denn von den Erfurter Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf Unterstützung, Hilfe für den Weißen Ring?
Also natürlich wünsche ich mir, dass wir mehr Bürger Mitglied im Weißen Ring werden und die dadurch ideell unterstützen und ein bisschen auch materiell mit einem kleinen Beitrag, aber vor allem auch ideell. Es ist schon wichtig für diese Lobby sozusagen von Opfern, dass möglichst viele Menschen den Verein unterstützen. Damit hat er eben auch in der Politik mehr Gewicht. Und weil er dieses Gewicht hat, hat er auch sehr viel erreicht. Aber unsere Mitgliederzahlen sind rückläufig. Das hat was mit der demografischen Struktur zu tun. Und da übrigens kann ich in dem Zusammenhang erwähnen, dass auch Testamente eine wesentliche und zunehmende Finanzierungsquelle, also testamentarische Nachlässe, zunehmende Finanzierungsquelle der Opferarbeit des Weißen Rings sind. Also es sterben viele Mitglieder natürlich und deswegen brauchen wir auch wieder neue. Wir müssen einfach neue Mitglieder gewinnen und vor allem auch mehr jüngere Menschen, die eher immer nicht dazu neigen, sich über solche Probleme, Gedanken und Sorgen zu machen. Aber ich finde, sie müssen sich auch damit auseinandersetzen. Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die Hilfe brauchen, obwohl wir in einem der reichsten Länder der Welt leben und es uns gut geht. Aber es gibt eben auch bei uns Hilfsbedürftige. Zurzeit wird viel über die Flüchtlinge geredet, die Hilfe brauchen natürlich. Aber es gibt auch andere Personengruppen und dazu zählen die Opfer von Straftaten, die dringend Hilfe brauchen. Also wir brauchen Mitglieder. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn sich entweder junge Menschen oder aber auch ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel aus dem Berufsleben ausscheiden und eine Aufgabe noch suchen, bei uns ehrenamtlich engagieren, indem sie diese Ausbildung machen und in der Opferhilfe dann aktiv tätig werden als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Also das sind die beiden wichtigsten Unterstützungsformen eigentlich für uns, die wir brauchen, Mitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter.
Herr Huth, vielen Dank für diese Information und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht doch mal auch auf der Internetseite sich informieren oder die Sendung nachhören. Die ist also hier in der Wochenaudiothek dann ab heute Nachmittag 7 Tage lang noch nachzuhören und dann auch in der Mediathek als Podcast. Herr Huth, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen ganz viel Erfolg und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere auch nach der Sendung jetzt zu Ihnen zustößt.
Vielen Dank, Herr Schäfer.
Und alles Gute für Sie.
Danke.